Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprachen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war in Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In Berlin haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Rund 3.500 Wohnungen stellten die landeseigenen Unternehmen im vergangenen Jahr fertig. Das waren nicht nur 20% weniger als im Vorjahr, sondern auch ein Wert deutlich unter der mit dem Land angepeilten Zielmarke von 6.500 neuen Wohnungen pro Jahr. Von den neu gebauten Wohnungen wiederum waren nur ein Bruchteil Sozialwohnungen, obwohl auch hier gegenüber dem Land eigentlich ein Anteil von 50% zugesagt war.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 23 und in Jüterbog 22 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, zum Teil mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 11.03 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Eve Schmidt.
Ich habe ja schon angekündigt, dass gleich der Hafenist Joel von Lerber bei mir zu Gast ist. Die Rampe für seine Hafenmusik, die kriegen wir vom CO Chamber Orchestra geliefert mit Musik von Jacques Ibert. Das war die Introduktion zu Jacques Iberts Divertissement für Kammerorchester, aufgenommen vom CO Chamber Orchestra. Das haben wir hier gehört auf Radio 3. Und jetzt ist endlich die Harfe dran, die von Joel von Lerber gespielte. Er sitzt mir auch schon gegenüber. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Dankeschön, einen wunderschönen guten Morgen.
Genau, und er ist hier, ehe er gleich zweimal in 2 Klöstern in Brandenburg spielen wird. Aber wir hören erstmal, okay? Manuel de Falla's Danza Española gibt es wahrlich in vielen Interpretationen, die einfach mal nur mit Harfe ist nicht so oft zu hören, aber genau die hat der Harfenist Joel von Lerber auf sein Debütalbum geholt. Das ist 2019 erschienen. Da waren Sie noch an der Hans Eisler, oder?
Genau, ich war damals noch Student und wie das so ist im Studium, so gegen Ende hat man, oder nicht nur gegen Ende, man hat natürlich so diesen Traum, mal eine CD aufzunehmen. Mhm. Und da hatte ich viel im Programm von Wettbewerben und dann habe ich beschlossen, mir da ein schönes Album aufzunehmen,
übrigens
bevor ich
auf
abschließe.
Eine ganz bestimmte Art, dürfen wir das verraten, wie Sie
ja,
das gemacht haben? Ist ja auch zum Mut machen für
also ich
andere.
War da Student und man hat halt immer diese Vorstellung, dass irgendwie ein Label auf einen zukommt und sagt, Sie können jetzt was aufnehmen, wir bezahlen alles. Und irgendwie ist das halt nicht passiert und ich hatte das Bedürfnis, was aufzunehmen. Und dann habe ich halt einfach ein Crowdfunding gemacht. Also das habe ich einmal gemacht und ich habe da auf Social Media halt bei meinen Followern da geschrieben, ja, I'm thinking about recording an album. Und dann habe ich viel positives Feedback bekommen und dann habe ich da einfach Geld gesammelt im Prinzip. Ich habe dann wie die CDs schon so vorverkauft. Ich habe gesagt, ja, yeah, if you wanna contribute, dann könnt ihr schon als Erste so, dann eine signierte CD okay. kriegen. Das heißt, die Leute haben wie
wo
schon
dann einmal nur Geld
einen Fuffi irgendwie gegeben und
ja,
die haben dann als Erste
cool.
diese CD bekommen. Da habe ich alles selber
organisiert. Ich glaube, 4.000 Euro waren es und die haben tatsächlich gereicht.
Ja, es hat so halb gereicht.
Halb, okay.
Es
dann
waren 4.500 am Ende. Ich habe dann einen Soundingenieur gehabt, der ist mir auch sehr entgegengekommen.
Super. Banks bisschen Kugwall. Sowas gehört auch.
Ich habe mir dann die Kirche gemietet. Da. Also das hat alles relativ geklappt. Ganz gereicht hat es nicht.
Und jetzt gerade haben wir was davon gehört. Super. Joel von Lerber ist mein Gast in der Klassik bis zwei. Bevor wir hier über den Anlass Ihres Besuchs, nämlich die anstehenden Konzerte sprechen, ich muss noch mal aufs Schlimme. Männer an der Harfe, die sind da tatsächlich immer noch ein seltener
ja,
Anblick.
Ja, kein Interview
oder?
Ohne diese Frage.
Ja, Entschuldigung. Aber ich meine, Xavier de Maistre, der hält ja, der steht vorne weg, aber dann fällt mir schon Joel van Lerber
genau,
nur ein.
Also es gibt natürlich einige schöne Exemplare, die da gut Karriere
genau,
gemacht haben.
Genau.
Aber selbstverständlich nach wie vor, es ist ein Fraueninstrument. Ich habe da mal sogar meine Bachelor- oder Masterarbeit in Zürich habe ich über die Feminisierung der Harfe gemacht. Mhm. Das war halt so, dass Marie-Antoinette hat Harfe gespielt mhm. und so wie die Harfe ist mit diesen verschnörkelten Verzierungen, wurde es halt eher als Fraueninstrument ja,
ich muss gerade, ich habe gerade ein Bild vor mir, nämlich von Ihrer neuen Harfe, die ist sowas von abgefahren, die ist rot und golden und hat auch wunderschöne Verzierungen. Ich würde sagen, die ist auch sehr feminin.
Genau, also ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer neuen Harfe, einer Minerva Gold, einer roten Minerva Gold, also das kann man sich so vorstellen. Das ist lackiert in einem Bordeaux-Rot mit extrem viel Gold, sehr verschnörkelig von Salvi. Und ich habe auch eine zweite Harfe, eine Arianna. Und die ist eher so wie eine Dame im Schach, würde ich mal sagen, mit eingelegten, mit Holz eingelegt, wunderschön auch gemacht, aber schlichter. Und ja, die Harfe hat es mir angetan, ist natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Die gibt es nur zweimal in der Welt. Einmal ist sie, glaube ich, in Shanghai irgendwo und die andere besitze ich.
Wow.
Das ist natürlich schon was Schönes.
Wie ist denn die Harfe als Instrument überhaupt zu Ihnen gekommen? Oder wie Sie zur Harfe?
Also jetzt diese spezielle Rote oder
überhaupt,
generell?
Wie es angefangen hat, genau.
Also ich war 4 Jahre alt, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte gerne Harfe spielen.
Nee, oder?
Ja, tatsächlich. Ich erinnere mich selber daran nicht. Aber die haben das irgendwie zur Kenntnis genommen und das einfach mal sein lassen. Ich meine, Kinder haben ja lauter Ideen. Und anscheinend, als ich 5 war, habe ich das immer noch gesagt. Und dann haben sie mich an eine Musikschule mitgenommen, also an ein Konservatorium. Und da gab es so ein Instrumentenkarussell. Und ich musste noch Trompete, das weiß ich noch, Trompete musste ich ausprobieren. Und Cello habe ich irgendwie auch noch angekratzt damals und ich wollte einfach Harfe spielen.
Das
da habe ich mit 6 Jahren begonnen.
Eine richtige Passion sozusagen. Weil beim Instrumentenkarussell meist ist ja so, dann wollen die Kinder Trompete spielen, ein wenig später wollen sie unbedingt alle Klavier spielen.
Das stimmt,
und immer.
Ja.
Aber sie wussten genau, es ist die Harfe.
Ja.
Und die wird jetzt in den nächsten Tagen erklingen. Es stehen Konzerte in Brandenburg an, beide Male in Klöstern. Morgen Kloster ja. Jericho und nächsten Samstag dann Kloster Korin. Mit dabei wird auch die Flötistin Anna Vera sein. Flöte und Harfe, passt das gut zusammen oder nebeneinander?
Ja, selbstverständlich. Es ist natürlich die Kombination, die ganz, ganz oft so existiert. Und das mit den Klöstern ist auch ein Zufall. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben einmal im Kloster gespielt und das war im Kloster Einsiedeln. Hm. Das war sehr schön tatsächlich. Mhm. Und ich bin ja auf verschiedenen Bühnen unterwegs und das hat sich einfach gerade so ergeben. Kloster Korin, Kloster Jericho und dass es auch mit zwei Flötisten ist. Also mit Anna Wierer habe ich schon oft gespielt. Wir waren auch in China auf einer Tour. Und selbstverständlich gibt es halt diese Werke, Sicilienne von Fauré, Entracte und diese Tangos, die wir spielen von Piazzolla. Das passt einfach sehr gut, weil die Harfe ein Harmonieinstrument ist und die Foundation also legt und die Flöte natürlich da schön eine Melodie trällen kann. Also es
naja, das gut in trällen. Korin, in Korin ist dann auch Mozarts Konzert für Harfe, Flöte und Orchester auf dem Programm.
Genau.
Was ich gerade noch überlege, so eine Flötistin oder auch ein Geiger, die packen ja ihre Instrumente in Kasten und dann fahren sie los. Pianisten reisen ohne Instrument. Sie müssen die ja irgendwie mitnehmen. Ich meine,
absolut, also da bin ich immer neidisch natürlich. Und ich habe mich jetzt auch gerade vor 2 Tagen bei Anna gemeldet und gesagt, wie fährst du denn? Und die fährt natürlich da mit dem Auto hin. Ich habe jetzt kein eigenes Auto, weil ich bin sowieso dauernd unterwegs. Ich muss Gott sei Dank auch immer weniger die Harfe transportieren. Also ich glaube, 90% meiner Konzerte wird mir eine Harfe gestellt.
Ach, und dann spielen Sie tatsächlich auf einer anderen,
nicht? Genau, ich meine, wenn ich in Polen konzertiere oder in Italien.
Ah, interessant.
Jetzt in 3 Wochen spiele ich in Toronto ein Konzert mit Orchester. Natürlich fliege ich nicht mit meiner Harfe nach Toronto. Das ist super angenehm zum einen, weil ich es nicht mehr transportieren muss, aber andererseits natürlich auch je nachdem schade, dass ich nicht auf meiner tollen neuen Harfe spielen kann.
Genau, und dass Sie ja auch nicht nur nach Toronto, sondern auch in die andere Richtung gerne mal fahren. Da reden wir gleich drüber. Jetzt hören wir sie nochmal mit Nino Rota Musik. Das war eine Toccata von Nino Rota, gespielt vom Harfenisten Joel von Lerber. Hat es Ihnen gefallen?
Ja, das ist total interessant, wenn man das wieder hört nach 6 Jahren. Doch, ich finde, wir haben das schon ordentlich aufgenommen.
Finde
also
ich auch.
War ja nicht nur ich, war auch mein Tonmeister.
Genau, Herr Laber, Sie leben ja in Berlin. Die Konzerte jetzt in Brandenburg, die brauchen jetzt keine so weiten Wege. Aber seit letztem Jahr geht es dann doch auch öfter mal weiter weg. Also Toronto, das Konzert haben wir jetzt auch schon gehört. Sie haben eben gerade auch erzählt, auf Sardinien wird was sein. Also es ist jede Menge los. Aber jetzt meine ich eine andere Region, nämlich Asien. Sie unterrichten im Großraum Hongkong am Shenzhen Konservatorium für Musik. Natürlich Harfe, wie ist denn dazu gekommen?
Ja, das ist eine absolut verrückte Geschichte im Prinzip. Ich war bis letztes Jahr im Juni noch gar nie in China. Und es hat mich tatsächlich ein Flötist kontaktiert auf Instagram letzten April. Den kannte ich noch nicht, das ist schon wieder Flötist. Und der hat mich angeschrieben und gesagt, er wäre daran interessiert, eventuell mit mir so ja, mal ein paar Konzerte zu spielen oder so. Und dann erzählt er mir bei diesem Café, yes, I'm gonna be professor in China und dies und das. Und ich so, was? Du bist ja völlig verrückt und China. Und dann meinte der, ja, das ist eine krasse Uni und das ist alles neu und modern. Shenzhen, die Stadt der Zukunft und die suchen einen Harfenprofessor. Bewirb dich doch. Und ich bin dann am Abend nach Hause und ich würde natürlich schon gerne eine Professur haben. Ich habe mich bisher erst auf zwei beworben. Bei einer war ich auch eingeladen in der ersten Runde und dann hieß es dann aber, ja, wir wünschen uns halt ein bisschen mehr Erfahrung im Unterrichten. Mhm. Ich habe zwar meinen Meisterkurs, aber selbstverständlich, ich hatte bis dahin noch keine Erfahrung an einer Universität. Mhm. Also so fix angestellt. Und dann dachte ich so, ja gut, wenn man Erfahrung braucht, dann muss man halt irgendwo hin. Und dann habe ich am Abend das angeschaut und habe mich einfach spontan beworben. Drei Tage später, Anfang Mai war das, 2024, kam auf WhatsApp die Einladung, ja, wir würden Sie gerne einladen, können Sie bitte nach China kommen zum Vorspielen.
Einfach mal nach China kommen.
Ja, genau. Und dann dachte ich so, ja, it's your lucky day, weil ich hatte eine Tour geplant, Ende Juni, drei Konzerte in drei Städten Perfekt. In China. Und dann habe ich denen geschrieben, also ich bin in 6 Wochen da, ich habe 4 Tage frei. Und dann haben die diese komplette Audition in diese 4 Tage gelegt, also haben also jemanden aus einer anderen Stadt gebracht, ich habe da vorunterrichtet, vorgespielt und dann habe ich das gewonnen. Und dann saß ich da, oh, okay, also was mache ich jetzt? Und ich dachte, wenn das ist ja so ein Abenteuer und irgendwie verrückt und total spannend, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich das mein Leben lang bereuen. Ja. Und dann habe ich das, bin ich da einfach reingesprungen.
Aber Herr Laber, welchen Stellenwert hat die Harfe denn in China? Das weiß man ja hier gar nicht so.
Ja, also es ist definitiv weniger verbreitet als hier, weil also es gibt ja zum Beispiel 15 Millionen Pianisten anscheinend in China. Also es ist ja Wahnsinn, Klavier und Geige und klassische Musik ist definitiv am Wachsen. Es ist viel Geld da dafür. Mhm. Viele Junge machen es. Harfe ist im Kommen. In Hongkong gibt es eine riesige Harfen-Community. In Shenzhen, das ist ja also direkt nebendran in Mainland China, dort gibt es schon weniger. Aber da gibt es auf jeden Fall Studenten und Orchester und genauso ein klassisches Leben wie hier. Genau. Also genau gleich natürlich nicht. Mhm. Es ist definitiv hier eine andere Stimulierung da. Na,
wenn man mal Ihre Klassen dort vergleicht, zum Beispiel, Sie haben sie ja schon angesprochen, die Berlin International Masterclass im August startet die wieder. So mal im Vergleich, auch wer da so teilnimmt und so. Ich meine, es sind auch mehr chinesische Frauen, die Harfe lernen wollen oder Männer
also
oder
wer kommt da? Ja, ich hatte tatsächlich noch keine Chinesin. Da. Also ich mache das jetzt zum 5. Mal. Also ich habe jetzt schon 60 Studenten dort gehabt und auch dieses Jahr haben wir wieder sehr internationale Studierende. Mehrheitlich ist es Europa, aber ich hatte auch Amerika, diverse
Sie
Male,
Japan. Von der Masterclass.
Von der Meisterkurs, genau. Also in China. China ist für sich relativ geschlossen. Die Leute, die dort sind, die suchen sich auch eher Stellen dort. Also meine Studentin, die eine zum Beispiel, die hat das Land noch nie verlassen und die hat auch gar kein Bedürfnis. Und die andere war einmal in Thailand und dann habe ich sie gefragt, did you like it? Dann hat sie gesagt, no. Also die haben ist gar nicht so sehr das Bedürfnis. Es gibt einige Chinesen, die machen das natürlich, aber das ist die Minderheit.
China und Harfe, spannend. Joel von Laber, Sie merken schon, ein vielseitiger Musiker in jederlei Hinsicht. Morgen werden Sie im Kloster Jericho spielen. Himmlische Klänge ist das Konzert überschrieben, eben auch mit der Flötistin Anna Wira. Das geht übrigens um 16 Uhr los und da werden Sie eine besondere Version von Smetanas Moldau spielen. Warum passt denn diese Musik auf die Harfe? Das frage ich noch.
Ja, also es gibt ganz viele Stücke auf der Harfe, die heißen in Villa Suchs, die Quelle oder der Fluss und das Wasser. Und ich finde, Harfe stellt Wasser wirklich sehr gut dar. Also dieses Fließen, das Sprudelnde. Was wir da nicht so gut können, ist eben Legato, ganz langsame Sätze, weil die Harfe natürlich den Ton eben nicht so lange halten kann. Aber Wasser, das Sprudelnde, Moldau, eine sehr schöne Transkription, finde ich.
Wir können uns das jetzt auch gleich schon mal anhören, uns davon überzeugen. Ich habe nämlich eine Aufnahme davon mit Ihnen. Und danach gebe ich auch gern nochmal die ganzen Konzerttermine durch. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht schon längst unter radio3.de geschaut haben, kann auch sein. Der Harfenist Joel von Lerber war zu Gast bei Klassik bis 2 auf Radio 3. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Ich wünsche Ihnen ganz wundervolle Konzerte.
Dankeschön, einen schönen Tag Ihnen.
Und hier sind Sie mit Smetanas Moldau. Joel von Lerber kann Bejic Smetanas Moldo auch ganz allein auf seiner Harfe spielen. Das wird er auch morgen machen im Kloster Jericho. Das habe ich gleich mal nach Brandenburg verlegt. Ist natürlich Sachsen-Anhalt. Das Konzert beginnt um 16 Uhr zusammen mit der Flötistin Anna Vira. Und beim Corina Musiksommer sind die beiden dann am kommenden Samstag im Eröffnungskonzert zu erleben um 15 Uhr. Und zwar mit Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Harfe, Flöte und Orchester. Und falls Sie das Gespräch eben mit dem sehr sympathischen Harfenisten verpasst haben sollten, das steht bald unter radio3.de.
Thank you.
Das war das Nationale Symphonieorchester Litauen. Das gibt's schon seit 1940. Sie sind also gerade in der 84. Saison. Hier haben Sie die Sinfonia zu Amilcare Ponchielis Oper Die Litauer gespielt. Übrigens eine Aufnahme, die hier ziemlich umfänglich als neue Aufnahme besprochen worden ist. Kennt ja auch kaum jemand. Bei Interesse unter radio3.de werden Sie fündig. Auch wenn William Crawls Stück jetzt Banjo and Fiddle heißt. Wir hören Klavier und Geige. Das waren der Geiger Augustin Hadelich und Orion Weiß am Klavier mit Banjo and Fiddle von William Crawl. American Road Trip heißt das Album, wo das drauf ist. Eine musikalische Hommage des Geigers an seine Wahlheimat. Hier ist Radio 3 vom RBB. Christian Bezuidenhout und Mozart, das ist eine lange Geschichte. Und die hat er uns selbst erzählt.
Meine Eltern haben sehr viel Mozart gespielt, also im Haus. Also nicht Musik, also die haben einfach Platten gespielt. Und zum Beispiel Così fan tutte und auch die letzten drei Sinfonien. Und es ist mir jetzt absolut eindeutig, dass diese Musik wie eine Sprache, wie eine Fremdsprache sozusagen im Kopf reinkam, ganz unbewusst. Und dann später, als ich diese Musik dann studiert habe, war es klar, dass das war eine Sprache, die ich kannte oder was sehr nah an mich war. Aber ich habe immer gekämpft mit Mozart, weil ich musste das auf einen Steinway-Flügel spielen, als ich jünger war, als ich Kind war. Und das war so frustrierend. Also diese Kombination war so fremd. Diese Musik von Oper und Theater und Leidenschaft und eine ganz vollblutige Sprache von aller tiefsten Leidenschaft war irgendwie nicht zu kombinieren mit Steinway-Flügel.
Ja, und seit vielen Jahren immer wieder mit großem Abstand nimmt Bezuidenhout peu à peu alle Klavierkonzerte von Mozart auf, und zwar auf dem Hammerflügel. Und mit seinem Freiburger Barockorchester, das leitet er seit einigen Jahren gemeinsam mit Gottfried von der Goltz. Sie haben bereits die Konzerte Nummer 19 und 23 aufgenommen. Das hier ist das Adagio aus Letzterem.
Thank you.
Künstler Christian Beseidenhout. Am Hammerflügel zusammen mit dem Freiburger Barockorchester hat er Mozarts Klavierkonzert Nummer 23 aufgenommen. Das war der langsame zweite Satz, das Adagio, hier auf Radio 3. Waren Sie eigentlich schon mal in unserem Radio 3 Kultursalon? Nicht nur der Ort des Ganzen, die Dachlounge hoch oben in Berlin-Charlottenburg ist außergewöhnlich. Auch, dass man so dicht dran sein kann, also an unseren Leuten, verschiedenen Sendungen halt live, halt auch an Gästen, manchmal auch die hinter den Kulissen. Jetzt am 18. Juni wird Petra Gute Andrea Zietschmann und Philipp Bohnen empfangen. Andrea Zietschmann ist die Kulturmanagerin und Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Seit 8 Jahren lenkt und prägt sie die Geschicke dort. Und der Geiger Philipp Bohnen, der ist seit 17 Jahren Mitglied der Phillies und Medienvorstand des Orchesters. Es wird also um die Berliner Philharmoniker gehen und das dahinter am 18. Juni. Das ist nächste Woche Mittwoch im Radio 3 Kultursalon um 19 Uhr im Studio 14 in der RBB Dachlounge. Man kann schon ab 18 Uhr hoch und die Aussicht genießen in der Masurenallee 20 in Berlin-Charlottenburg. Der Eintritt, der ist übrigens frei. Sie müssten sich aber bitte anmelden. Das geht unter radio3.de. Ganz einfach. Und hier ist Musik von Mariana Martinez, eine Mozart-Zeitgenossin. Thank you.
Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto: Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion-Jazz, Neo-Soul-Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni. In zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 12 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war in Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem saudischen Kollegen Bin Farhan geplant. Aus Riad Christina Nagel.
Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wadephul zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gebe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In London findet gerade die Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles statt. An der Zeremonie nehmen hunderte Soldaten, Pferde und